Weihnachtsgottesdienst in der Gellertkirche in Basel. Sie hören eine Predigt von Pfarrer Dr. Dominik Reifler. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.gellertkirche.ch.
In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und das habt zum Zeichen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Lukas 2, Kapitel 1 bis 15, noch der Übertragung Hoffnung für alle.
Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Hier geschieht wortwörtlich Evangelium, denn das griechische Wort für verkünden heißt euangelizomai, das heißt eigentlich evangelisieren. Für das Wort evangelisieren auf Griechisch brauchen wir vier Wörter im Deutschen. Ich verkündige euch die gute Botschaft. Nein, es sind ja sogar sechs. Euangelizomai. Das ist die beste Botschaft, wie Matthias gesagt hat, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Was ist die gute Botschaft? Dass der versprochene Retter gekommen ist, indem er geboren wurde als Baby. Wovon rettet er uns? Weil er so viel Erbarmen hatte, heißt es im Römerbrief von Gott, zeigt er uns seine Liebe, indem Jesus uns von der Trennung von ihm rettet, indem er uns unsere Sünden vergibt. Damit gibt er uns ein Leben, das nicht durch den Tod endet. Denn der Tod ist ja nach Paulus die logische Folge der Sünde. Wenn die ihr Unwesen aber nicht mehr treiben kann, dann kommen wir als Geschöpfe in unsere Bestimmung, Geschöpfe unseres Schöpfers zu sein und in Gemeinschaft mit ihm zu leben für immer. Als ich diesen Gottesdienst vorbereitet hatte, bat ich wie immer, dass Gott zu mir spricht, und ich habe etwas gehört. Ein großer Erleichterungsseufzer. Das war das, was ich gehört habe. Eigentlich, das ist jetzt etwas gewagt, glaube ich, können wir die Weihnachtsbotschaft über die Geburt von Jesus, unserem Retter, Freund, Sohn Gottes, so zusammenfassen: ein riesiger Erleichterungsseufzer. Und ich habe mir gedacht, das probieren wir jetzt mal zusammen. Und erst wenn er so richtig glaubwürdig tönt, mache ich weiter. Okay? Also, ich zähle auf drei und dann seufzt ihr alle so erleichtert wie möglich. Eins, zwei, drei. Wow. Ich muss weitermachen. Für wen ist diese Botschaft jetzt? Für euch, lesen wir. Das sind zunächst die Hirten. Es ist doch einigermaßen speziell, dass Engel die Hirten zuerst informieren über die Geburt vom Retter. Gerade die Hirten, die bei den Gerichten nicht einmal als Zeugen galten. Das war nicht glaubwürdig, wenn die etwas bezeugten. Wenn man die Tore zuschloss von der Stadt, mussten sie außerhalb der Tore sein. Denen bringt Gott als erstes die Botschaft. Und dann geht's aber weiter. Dann gilt natürlich dieses Euch auch dem ganzen Volk Israel. Und dann geht es noch weiter. Auch allen anderen Nationen, den Heiden, wie wir oft genannt werden in der Bibel. Jesaja prophezeite das schon viele Jahre früher. In Kapitel 42, Vers 6 lesen wir: in Gerechtigkeit habe ich, der Herr, dich gerufen, und ich ergreife deine Hand und ich behüte dich und ich mache dich zum Zeichen des Bundes mit dem Volk, Volk Israel, und zum Licht der Nationen, uns. Das ist also dieser große globale Seufzer, den wir jetzt hier nicht wiederholen, weil ihr es so gut gemacht habt. Euch, den Hirten, dem Volk Israel und uns allen ist dieser Retter geboren. Er ist der, welcher dich aus deiner Einsamkeit, aus deiner Schuld, aus deiner Angst, aus deinem Leiden, aus deiner Krankheit, ja, aus deinem Tod herausholen wird, retten wird, an den Ort, wo es keine Tränen mehr gibt, keinen Tod mehr gibt, kein Leiden mehr gibt, kein Schreien mehr gibt und keinen Schmerz mehr geben wird. Offenbarung 21, Vers 4. Dann hatte ich ein weiteres Bild bei der Vorbereitung. Wenn wir das tun, wenn wir diesen Retter in unser Herz einladen, dann wird er für immer bei uns bleiben. Das heißt, in jenem Moment, wo ich ihn zu mir einlade, geht es für mich nur noch, in Anführungszeichen, darum, dass ich ihn nicht mehr loslasse. In allem, was ich erlebe in meinem Leben, suche, tue, sage, denke, ich lasse ihn einfach nicht mehr los, bis ich dann bei ihm bin. Das war das zweite Bild. Und jetzt kommen ja die Zeichen. Jetzt geht's nochmals zu den Hirten. Es ist für uns wahrscheinlich fast nicht möglich, uns in die Hirten hineinzuversetzen. Wir haben soeben von diesem unheimlichen Gehalt dieser Worte der Engel gehört, als sie sagten: ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen, Christus der Herr. Das ist der Inhalt. Aber jetzt geht's noch um die Begleiterscheinungen. Stellt euch das vor, es ist dunkel, es ist ruhig, vielleicht hört ihr ein bisschen das Bimbeln der Schafe, die noch fressen, und dann plötzlich wird es so hell, heller als der Mittag, und da steht jemand und beginnt zu sprechen. Die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, heißt es. Der Glanz Gottes, liebe Freunde, das ist etwas, das wir nicht beschreiben können. Das ist etwas, das würde uns in größte Angst versetzen, obwohl es das Schönste ist, was wir je sehen würden. Und damit nicht genug. Dann heißt 2. Vers 13, auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Einfach so auf diesem Feld. Frédéric Godet, ein protestantischer Theologe, beschrieb das im vorletzten Jahrhundert so schön. Das lese ich euch vor. Plötzlich tritt eine große Schar von Engeln aus den Tiefen der uns allenthalben umgebenden unsichtbaren Welt hervor und gesellt sich zu dem, der eben mit den Hirten geredet hatte. Also da wird für einen kleinen Moment die unsichtbare Welt für die Hirten sicht- und hörbar. Denn die erschienenen Engel loben ja Gott in einem Gospelchor, den die Welt noch nie gesehen hat. Und jetzt können wir uns vielleicht vorstellen, dass diese Hirten völlig geflasht gewesen waren. Wisst ihr, was das heißt? Geflasht. Fragt eure Kinder. Es gab schlicht nichts, womit sie das hätten vergleichen können, was sie jetzt soeben erlebt hatten. Der lang ersehnte Messias, der Retter, soll heute ganz in unserer Nähe auf die Welt gekommen sein, denken sie vielleicht. Aber jetzt hilft ihnen der Engel. Er gibt ihnen ein Zeichen, damit sie sicher sind, dass das alles, was sie jetzt gerade erlebt haben, auch wirklich stimmt. Versteht ihr, wenn ihr so etwas erlebt, dann denkt ihr, habe ich jetzt geträumt oder ist das wirklich geschehen? Und dieses Zeichen war schon lange vorausgesagt. Im Buch Jesaja, wir haben es in der Lesung gehört, jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Da haben wir das Zeichen, 1. Und jetzt geht's weiter. Der Engel sagt zu den Hirten, und das habt zum Zeichen, das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Das sind die Zeichen. Wieder das Kind, das Neugeborene kann man auch übersetzen. Und dann in Windeln gewickelt und nicht in einem Maxi-Cosi, sondern in einer Futterkrippe liegend. Zu Recht haben die Schreiber des Vorwortes des Markus-Evangeliums im diesjährigen Weihnachtsmusical in der Gellertkirche protestiert. Wie passen denn ein Stall, es war wahrscheinlich kein Stall, sondern eine Höhle, in der die Tiere Unterschlupf gefunden haben. Wie passen denn ein Stall und eine Futterkrippe zu einem König? Die Zeichen des Engels waren Windeln und eine Futterkrippe. Eine Futterkrippe, wahrscheinlich eine Vertiefung im Stein dieser Höhle. Ich will euch jetzt nicht die ganze Weihnachtsromantik rauben, aber wahrscheinlich war es das gewesen. Jetzt zu den Windeln. Es waren genau genommen Stofftücher, die um das Kind gewickelt wurden. Man sieht es zum Teil auch heute noch, straff eingewickelte Babys in diese Stofftücher. Die Idee dahinter war, dass die Kinder sich nicht so schnell an die weite Welt gewöhnen mussten, weil sie ja lange in der Geborgenheit des Mutterleibes waren. Das war die Idee. Jetzt wird's aber richtig konkret. Fast zu konkret. Der Retter der Welt hat Windeln an. Und wahrscheinlich hat er auch mal tüchtig reingemacht. Ein wichtiger Teil der Weihnachtsgeschichte. Denn deutlicher kann kann man nicht mehr sagen, dass Gott ganz Mensch geworden ist. Mit allem, was dazugehört, auch mit dem, über das wir nicht so gerne reden, was uns vielleicht manchmal peinlich ist, man schließt ab, nicht wahr? Gott ist es offenbar nicht peinlich, ganz so zu werden wie wir. Ist das nicht erstaunlich? Ist dir Gott schon einmal weit weg vorgekommen? Dachtest du schon einmal, der ist im Himmel und kümmert sich nicht um mich? Dann denk an Jesus in den Windeln. Und Maria, die muss ihn jetzt wickeln, die muss ihn sauber machen. Ein weiterer Schatz dieser Geschichte. Die normale Alltagstätigkeit einer Mutter ist somit eine heilige Tätigkeit. Also wenn wir unser Tageswerk für Gott tun, wir alle, können wir das als für den Herrn tun und dann ist es der echte Gottesdienst, von dem Paulus spricht. Und zuletzt Jesus, stellt es euch nochmals vor, der Sohn Gottes als Baby in Windeln gewickelt, König des Himmelreichs, ist wohl der absolute Gegensatz zu Kaiser Augustus, der in Pomp und Marmor mit den besten Speisen in einem Himmelbett wahrscheinlich lebt. Übrigens der Großneffe von Julius Caesar, er hieß eigentlich Octavian. Jetzt kommen wir zur Krippe. Ich habe in einer Weihnachtsgeschichte einmal gelesen, dass eine arme Familie das neugeborene Kind in eine Schublade einer Kommode gelegt hat. Nicht wahr, Schublade rausziehen, Kisten rein, Baby drauf. Dann habe ich später gehört, dass das tatsächlich praktiziert wurde. Und das ist nicht mehr weit weg von einer Futterkrippe, nicht wahr? Und doch ist diese Futterkrippe von großer symbolischer Bedeutung. Denn die Tiere fraßen aus einer solchen Krippe und hatten deshalb das Leben. Und Jesus sagt ja später zum Volk, ich bin es, der euch Leben gibt. Ich bin das Essen. Oder in Johannes 6, 51, ich selbst bin das Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird niemals sterben oder wird ewig leben. Also, wir brauchen Jesus, damit unsere Seele und unser Geist Brot, Nahrung, Leben hat. Es genügte nicht, dass Jesus diesen 4.000 und 5.000 Broten Fische zu essen gegeben hat. Das ist für den Leib. Es geht darum, dass wir auch für unsere Seele und unseren Geist Nahrung haben. Und dann im selben Vers bringt Johannes schon den Ausblick. Jesus sagt da nämlich weiter, dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Und dazu kommt jetzt ein weiteres spannendes Detail, denn wo war Jesus, als er beerdigt wurde? In einem Felsengrab. Also diesmal nicht eine kleine Aussparung in einem Stein gehauen, sondern in einem großen Stein und eine größere Öffnung ausgehauen. Und worin liegt er? In diesen Stofftüchern eingewickelt, in Leinen, nicht wahr? Und das ist das, was dann übrig gewesen war, als er auferstanden war. Das waren diese Leinenbinden, in denen die Einbalsamierung, diese Kräutermischung war, die man um den Leib gewickelt hat. Das ist das, versteht ihr? Also ihr habt das am Anfang und dann wieder am Schluss des Lebens von Jesus. Die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie lesen, ist eine gewaltige Offenbarung und zwar bis ins kleinste Detail. Und nun zurück zu den Hirten. Ihnen war wohl der Mund offen geblieben, Als es wieder dunkel wurde um sie und wieder still wurde und sie nur noch das Bimbeln der Glocken der Schafe gehört haben. Alles wieder wie vorher. Dabei war es eine so große Ehre, denn normalerweise bekommen solche Botschaften nur die Propheten. Jetzt haben sie, die Hirten, diese Botschaft bekommen, wie wir gestern, für die, die da waren, am Generationengottesdienst, die Putzfrau, die kriegt die Botschaft der Engel, jetzt soll sie sie weitersagen, nicht wahr? Und es wäre wahrscheinlich mit der Zeit wieder alles beim Selben geblieben, wenn die Hirten dann nicht gesagt hätten, jetzt machen wir uns auf und jetzt gehen wir schauen, ob das stimmt, was uns die Engel gesagt haben. Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündet hat. Also, das ist der Action Step. Die Hirten haben sich aufgemacht. Sie haben diese gewaltige Offenbarung gehört. Wunderbar. Aber wenn sie nicht gegangen wären, wären sie im Vorwort des Buches stecken geblieben. Aber sie machten sich auf. Sie suchten Jesus. Und versteht ihr, wir können natürlich Jahr aus, Jahr ein Predigten hören über Jesus und was er gemacht hat. Aber wenn wir uns nicht aufmachen und hingehen, werden wir nicht zu Augenzeugen. Die Hirten wurden von Ohrenzeugen zu Augenzeugen. Wenn du etwas mit deinen eigenen Augen gesehen hast, dann weißt du, dass es stimmt. Außer, habe ich mal erlebt, ich habe gesehen, wie bei einem Gebet ein zu kurzes Bein eines Menschen nachgewachsen ist. Und ich habe gesagt, das glaube ich ja nicht. Doch, ich sollte es glauben, ich habe es ja gesehen mit meinen Augen, nicht wahr? Also manchmal können wir etwas nicht glauben, weil es gar nicht sein darf, obwohl wir es sehen. Aber jetzt mal davon abgesehen, was wir gesehen haben, das glauben wir dann auch. Jetzt ist die Frage, wie können wir zu Jesus gehen? Wie können wir von Ohrenzeugen zu Augenzeugen werden? Er ist ja jetzt nicht mehr in Bethlehem. Wir können im Gebet zu ihm gehen. Wir können ihm unser Herz ausschütten. Wir können ihn um Rat fragen. Wir können ihn bitten, sich uns zu zeigen in unserem Leben durch andere Menschen, durch Träume, im ganz normalen Alltag beim Wickeln. Und am Anfang, das gebe ich zu, fühlt sich das etwas merkwürdig an. Als ich das begonnen habe zu versuchen, zu ihm zu beten, abends im Bett mit den Händen gefaltet, so hat es mir meine Mutter beigebracht, habe ich immer gehofft, dass ich nicht nur zum Decken verputzt bete, sondern dass mich jemand hört, nicht wahr? Aber mit der Zeit wusste ich, ich kann nicht genau beschreiben, wie, dass mich jemand hört. Und wenn wir das tun, wenn wir uns aufmachen, wenn wir ihn suchen, wenn wir zu ihm gehen, wie die Hirten, vielleicht haben sie ihn sogar angefasst, ganz konkret, das wissen wir nicht, aber dann können wir ihn auch anfassen, auch sehen, auch erleben. Das werdet ihr herausfinden, wenn ihr es macht. Also, sie sind nicht beim Hören geblieben, sondern sie sind zum Sehen gekommen. Und ich lade euch ein, die, die das nicht schon machen, das ganz konkret zu machen. Ein Ort, wo wir uns diesem Jesus mal ganz vorsichtig nähern können, schauen, ob er sich uns zeigt, ist zum Beispiel der Alpha-Life-Kurs, ein weltweit durchgeführter, überkonfessioneller Glaubensgrundkurs, den wir auch hier im Gellert durchführen. Nächstes Mal wieder im März 26 beginnt er. Herzliche Einladung. Oder ein Ort, wo wir in die Bibel eintauchen können und Gott durch sie zu uns spricht, ist das Bibelentdecken. Auch regelmäßig durchgeführt, jede Woche am Mittwochabend. Auch dazu seid ihr herzlich eingeladen. oder ein anderer Ort, Connect Groups, also Orte, wo du dich verbinden kannst mit anderen Menschen, oder Kleingruppen, die sich ebenfalls wöchentlich oder 14-täglich treffen, wo du mit anderen zusammen dich auf diesen Weg zu Jesus machen kannst. Und vielleicht könnt ihr da gute Erfahrungen austauschen, wie das gut funktioniert und so weiter und so fort. Es gibt noch ganz viele Angebote. Wenn wir Jesus suchen, ihn zu uns einladen und ihm dann begegnen, dann ist das eine Art Heimkommen im Himmel, obwohl wir hier noch auf der Erde sind. Und dieses Zuhause-Sein ist absolut einzigartig. Und das möchte ich durch nichts mehr eintauschen. Und das ist das Angebot von Weihnachten. Amen.